Ja, das Schöne ist, wir haben nicht nur einen Gott, der lebt, sondern auch einen Gott, der regiert, der also im Himmel ist, ansprechbar ist für uns. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen eine kurze Zeit der Stille, dass jeder Gott sagt, was er so auf dem Herzen hat. Wenn wir das zu Gott bringen, ist es an einer guten Adresse. Du kannst Gott Lob sagen oder was dich gerade belastet, dass wir einfach jeder für sich still wird und Gott das sagt, was ihm gerade auf dem Herzen liegt. Herr, es tut gut, dass du lebst. Es tut gut, dass du regierst. Und es tut gut, dir zu begegnen. Es tut gut, dir alles sagen zu können, was uns auf dem Herzen liegt. Und es tut auch gut, dich zu loben und zu ehren. Danke, Herr, dass ja, du für uns eintrittst, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel auf Erden, wie wir es gehört haben. Und darum kommen wir gerne zusammen und hören auf das, was du ja, uns mitgeben möchtest, was du für uns vorbereitet hast, um mit Geschwistern zu singen, zu beten, Gemeinschaft zu haben. Danke, Herr, dass du hier in unser Leben redest und dass du gegenwärtig bist. Amen. Ich habe euch ein Gemälde zu Beginn der Predigt mitgebracht, wenn ihr einmal das zeigt. Das ist vom Maler Moritz Retsch. Das Bild heißt entweder Schachspieler oder Schachmatt. Man sieht zwei Spieler, der eine ist sympathischer, ist ein junger Mann, der lässt allerdings, Gesicht ist angespannt, der Blick ein bisschen starr, er lässt die Schultern hängen, denn sein Gegenspieler ist kein anderer als der Teufel und der Teufel guckt siegessicher, selbstzufrieden und wenn man die Stellung auf dem Brett, man kann das scheinbar, gute Schachspieler können das nachvollziehen, das Spiel heißt nicht umsonst Schachmatt, weil es sieht so aus, als wäre der junge Mann eben kurz vor der Niederlage. Jahrzehntelang soll dieses Bild in der Galerie gehängt haben, bis ein Schachmo-Großmeister vorbeigekommen ist, vor dem Bild stehen blieb und ziemlich lange hingeguckt hat. Die anderen waren schon genervt, warum der so lange guckt, ging weiter. Und irgendwann soll der Schachgroßmeister gerufen haben, warten Sie, der König hat noch einen Zug. Also der hat ein bisschen mehr gesehen als der normale Schachspieler und gesehen, das Spiel ist eigentlich noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, was dich hierher gebracht hat, vielleicht einfach, weil Gottesdienst ist, das ist gut, vielleicht, weil es dir gut geht, das ist auch gut, manchmal vielleicht auch, weil man so ein bisschen den Überblick verloren hat, weil manches schwer geworden ist und der eine oder andere kann manchmal auch denken, ich bin schachmatt, der letzte Zug ist gemacht. Das kann menschlich bedingt sein, dass vielleicht eine Beziehung kaputt gegangen ist. Das kann sein, dass man erschöpft ist, vom Beruf ausgebrannt ist. Es kann eine Krankheit sein, die alles verändert. Manchmal hat es gar nichts mit einem zu tun, sondern mit der Gesellschaft. Dass die Gesellschaft sich in eine Richtung bewegt, die einem das Leben schwer macht. Vielleicht schaust du in die Welt und siehst nur noch Krieg, Unruhe, Orientierungslosigkeit. Und dann denkt man vielleicht, das Böse scheint doch zu gewinnen. Das Böse hat die besseren Karten und für manchen denken, es sei Schachmatt. Und dann mag es so sein wie auf diesem Bild, der Teufel lehnt sich dann zufrieden zurück. Er hat erreicht, was er will. Er hat uns so ein Stück ausgenockt, kaputt gemacht. Aber heute feiern wir Himmelfahrt. Und Himmelfahrt, auch wenn der Feiertag nicht groß gefeiert wird, wenigstens nicht in Kirchen, sondern mehr mit Bollerwagen, die haben es heute schwer, das ist gar nicht schlecht. Aber Himmelfahrt ist wirklich einer der großen Feiertage der christlichen Kirche. Denn Himmelfahrt sagt, es ist nicht Schachmatt. Es sagt, der letzte Zug ist noch nicht getan, der König hat noch einen Zug. Und nicht nur der König hat noch einen Zug, sondern dieser Zug wird auch am Ende deutlich machen, dass der König gewinnt und nicht der scheinbare Widersacher, der im Moment vielleicht die Nase vorne zu haben scheint. Und das ist die Botschaft von Himmelfahrt. Der König hat bereits gewonnen. Er hat noch einen Zug, er hat noch gewonnen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Da steht nur der junge Mann, also könnte sein, aber es ist nicht näher ausgesagt. Kann ich denn nicht sagen, was der Maler damit gemeint hat. Wir schauen uns zur Himmelfahrt einen Text aus dem Alten Testament an, der genau das so deutlich macht. Beide Situationen, Schachmatt erscheint es und trotzdem kommt jemand, der alles verändert. Wir schauen in Daniel 7, die Verse 13 bis 14. Und da schreibt Daniel: In der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Der Text ist schön, weil in dem Text kommt unser ganzes Leben vor, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Botschaft für alle drei heißt, wie gesagt, Gott hat das letzte Wort. Und das schauen wir jetzt an. Wir schauen erstmal in die Vergangenheit, wenn du einmal weitermachst. Der König ist angekommen. Daniel, der diese Vision hat oder beschreibt, der ist auch in so einer Situation, die Schachmatt zu sagen hat. Der lebte, der war Israelit, der wurde verschleppt mit seinem Volk in die Gefangenschaft. Viele haben gedacht, hier ist es zu Ende, wir kommen nie mehr zurück, wir bleiben in der Fremde. Sie haben zwar die Ankündigung, dass sie irgendwann zurückkehren werden, aber es passiert lange Zeit nichts. Und im fremden Land werden sie auch unterdrückt, ihnen geht es nicht gut. Und jetzt hat er eine Vision am Anfang, wo er sieht, das wird erst nicht besser, sondern es wird noch schlimmer. Wir lesen das am Anfang von Kapitel 7. Ich habe schon mal in Klammern was dazu geschrieben, in Daniel 7, Vers 3. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer. Die vier Tiere sind wahrscheinlich die vier Weltreiche, Babylonien, Persien, Griechenland und Rom, die damals die Welt im Griff hatten, nacheinander, nicht gleichzeitig. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer, jedes hatte eine andere Gestalt, dann werden die beschrieben, das ist jetzt für heute unwichtig. Aber interessant ist, dass die Gestalten aus dem Meer kommen. Im Orient und manchmal auch im Alten Testament war das Meer ein Bild für Chaos, für Unordnung, für das, was man nicht kontrollieren kann. Wer mal im Meer unterwegs war, weiß, man kann da sein Fähnchen hochheben, man kann es aber schlecht kontrollieren. Das Meer ist immer stärker als der Mensch. Das Meer besteht für das Bedrohliche und manchmal sogar für das gegen Gott Gerichtete. Und das Interessante ist, aus diesem Meer erheben sich jetzt vier Weltreiche. Und das macht deutlich, diese Weltreiche, die arbeiten nicht für Gott, sondern gegen Gott. Sie bedrängen das Volk Israel, sie bedrängen die ganze Welt, sie kümmert nicht, was Gott sagt, sondern sie herrschen so, wie sie wollen. Und die Völker, ihr könnt mal gucken in der Geschichte, die da beschrieben werden, die waren zivilisiert und auf der anderen Seite waren sie brutal, mächtig und gewalttätig. Das waren so die großen alten Männer der damaligen Zeit, waren man meistens Männer, die die Welt bewegt haben. Jetzt nicht, Christian, später, danke. Kannst du mir nachher, danke, kannst du mir nachher sagen. Das waren die vier großen Gestalten, die die Welt bewegt haben. Und wie gesagt, das sind Machtmenschen gewesen. Und manchmal kann man dann auch nach heute gucken und Parallelen ziehen für heute. Wir denken dann auch an die Nachrichten, an wichtige, Anführungszeichen, wichtige große Männer, die die Welt bestimmen, die sich aufblasen, die sich groß machen, die von sich goldene Statuen aufstellen lassen, die die Menschen verehren sollen oder die Menschen gut finden sollen. Und wir fühlen uns manchmal ganz klein und unbedeutend. Das war die Situation für Israel. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, denn in unserem Text, das ist wie mit der Kamera. Die Kamera hat so das Meer beobachtet. Jetzt geht die Kamera von der Erde, vom Meer, nach oben in den Himmel und zeigt jetzt die himmlische Perspektive. Nicht das, was wir sehen und mitbekommen, sondern wie es oben aussieht. Und was sieht Daniel? Wir haben es gehört in unserem Text. Da ist die Rede von dem Hochbetagten. Das ist eine Metapher für Gott. Luther übersetzt sogar der Uralte. Daher kommen manchmal die Bilder, die manche haben von dem alten Gott mit dem weißen Bart. Das ist aber gar nicht gemeint in dem Text, sondern der Uralte, das ist ein Bild für Weisheit, für Macht, für Würde, für Ehre. ein Bild für den, der schon immer gewesen ist, schon von Anfang an der Welt und der auch noch sein wird, wenn die Welt zu Ende ist, der Unveränderliche. Also das ist ganz anders, wie wir das heute füllen. Für Menschen des Orients war das ein Bild der Macht. Es gab keinen, der gegen die angehen konnte. Dieses Bild drückt aus, der dort der Uralte ist, dem kann keiner was wegnehmen, den kann keiner vom Thron schubsen, gegen den kann keiner rebellieren, der lässt sich auch nicht von Menschen hinters Licht führen, übers Ohr hauen, sondern es ist der, der alles weiß, der alles lenkt, der alles leitet. Das ist alles in diesem Bild drin. Bei dem gibt es kein Nachlassen der Kräfte. Also eigentlich sagt dieses Bild, der dort sitzt, das ist die Autorität im Universum, die Autorität, die letztlich alles entscheidet. Und das ist, finde ich, schon mal ein ganz guter Trost, denn was du hier auf der Erde siehst, das ist nicht alles. Das müssen wir uns immer in Erinnerung rufen. Wir sehen nur, was um uns herum ist. Im Himmel sieht die Welt und die Situation ganz anders aus. Vom Himmel betrachtet aus bekommt alles eine ganz andere Einordnung. Es wird ganz anders gewichtet. Und da steht, Gott sitzt auf dem Thron der Throne, der größte Herrscher. Und der ist nicht untätig, dieser Herrscher, auch wenn man manchmal vielleicht das so denkt. Wir werden nachher das alte Lied von Paul Gerhardt singen, Befiehl du deine Wege. Paul Gerhardt, der hat das so geschrieben in Strophe 7, die habe ich euch einmal mitgebracht, die singen wir nachher auch, wenn du einmal weiterklickst. Da schreibt er, auf, gib deinem Schmerzen und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das ist dieses Bild, der im Regiment sitzt. Und der macht jetzt was, nämlich der lässt den Menschensohn zu sich kommen, oder der kommt jetzt und der wird von den Hochgetagten gebracht. Und da ist schon ein ganz großer Kontrast, ihr erinnert euch, aus dem Meer kommen vier Tiergestalten, Tiere. Und der jetzt zu Gott kommt, ist ein Mensch. Die Tiere, die kommen aus dem Meer und der Menschensohn kommt aus den Wolken, aus der gleichen Ebene wie Gott. Wir wundern uns manchmal, warum im Neuen Testament steht, dass Jesus mit den Wolken aufgefahren ist. Das hat was damit zu tun, dass Gott selber manches dieses Bild gebraucht für seine Gegenwart, dass er in den Wolken gegenwärtig ist. Wir lesen es zum Beispiel in Psalm 104. Da schreibt der Psalmschreiber, du, also Gott, nimmst die Wolken als Wagen und fliegst auf den Flügeln des Windes. Also was sieht jetzt Daniel? Er sieht so einen Gegensatz. Er sieht das Unten gegen das Oben. Er sieht das Chaos gegen den Thronsaal. Er sieht das Ungöttliche, das Bestialische gegen das Göttliche. Er sieht das Vergängliche gegen das Ewige. Und jetzt wird diesem Menschensohn, der auf der gleichen Ebene ist wie Gott, weil er auch mit dem Wind kommt wie Gott, dem wird von Gott Macht, Ehre und Königsherrschaft verliehen. Und er wird der Menschensohn genannt, im Kontrast zu den Tieren. Und interessanterweise ist Jesus wenn man für Jesus gefragt hat, wer du bist, hat Jesus eigentlich nicht gesagt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, sondern Jesus hat gesagt, von sich immer als Menschensohn gesprochen. Den häufigsten Titel, den Jesus gebraucht, ist Menschensohn. Das nimmt er als seine Selbstbezeichnung. Und als er im Hohen Rat gefragt wird, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Da antwortet er, wir lesen es in Markus 14, ich bin es, also er gibt das zu, er ist der Sohn Gottes. Und dann sagt er, und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Wisst ihr, als Jesus das gesagt haben, haben die Schriftgelehrten, die sich im Alten Testament auskannten, die haben sofort verstanden, was Jesus sagt. Die haben sofort verstanden, der bezieht sich auf Daniel 7, auf diesen Menschensohn. Und dann hat er sogar noch die Frechheit, sich so darzustellen, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Und da war für den Hohen Rat klar, das ist Gotteslästerung. Denn auf dem Thron sitzt nur einer, Gott. Ich habe schon oft gesagt, alle anderen mussten stehen, nur der König durfte sitzen. Da war für die Schicht im Schacht. Für uns ist das eigentlich das Fundament unseres Glaubens, dass Jesus zur Rechten Gottes Platz genommen hat, sitzt. Also Himmelfahrt, ich habe es vorher beim Beten gesagt, das ist ja paradox. Jesus geht weg, damit er uns ganz nah ist. Das passt eigentlich gar nicht so richtig zusammen und trotzdem ist es wahr. Weil er in den Himmel kommt, kann er uns viel näher sein. Durch den Heiligen Geist ist er bei jedem und will uns zu sich ziehen. Himmelfahrt ist kein Abschiedsfest, sondern das heißt, dass Jesus jetzt offiziell König geworden ist. In Hebräer sagt der Hebräerbrief in Kapitel 1, Vers 3, er setzte sich zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das hat Jesus getan. Wenn er das tut, sagt er, ich bin Gott, wie der Vater. Und das heißt Himmelfahrt, der Menschensohn sitzt auf dem Thron, der König ist gekommen. Und auch wenn sich in der Welt das manchmal so ganz anders anfühlt, wie ein Gemälde, das keinen Sinn ergibt, Nachrichten, die uns überfordern, eine Lage, die sich deiner Kontrolle entzieht, Himmelfahrt sagt oder fragt uns, wer sitzt auf dem Thron? Wer sitzt für dich auf dem Thron? Es sind nicht die Schlagzeilen, die du heute Morgen in der Zeitung lesen wirst und auch nicht morgen oder übermorgen. Es ist nicht die lauteste Stimme, die in der Welt sich äußert. Auch die sitzt nicht auf dem Thron. Es ist nicht der Präsident eines der größten Länder der Welt, die auf dem Thron sitzen. Es ist auch nicht die Angst, die auf dem Thron sitzt oder deine Verzweiflung, sondern Jesus, der Menschensohn, der an Karfreitag gestorben ist, an Ostern auferstanden ist, an Himmelfahrt zum Vater geht, den Thron besteigt. Und der König, das ist das Schöne an unserem König, der ist ganz anders als alle anderen Könige. Der anderen Königen geht man aus dem Weg normalerweise. Und wenn man ihnen nahe kommt, dann braucht man eine besondere Erlaubnis, sonst wird es gefährlich. Da darf man nicht einfach hier so hinkommen. Und Timothy Keller hat einmal geschrieben, das fand ich sehr schön, über unseren König: Die Himmelfahrt ist der Moment, in dem Christus als König intronisiert wird. Und jetzt kommt das Schöne, nicht als tyrannischer Herrscher, sondern als der, der durch sein Opfer die Macht der Sünde gebrochen hat. Seine Herrschaft ist eine der Gnade. Er regiert, indem er dient. Zeig mir einen König, der so lebt. Wir haben so einen König, der uns immer noch dient, dem wir natürlich auch dienen sollen, aber der für uns ist, nicht gegen uns. Ich will den ersten Punkt zusammenfassen. Der Hochbetagte, also Gott und der Menschensohn Jesus, die sind sich einig über dein Leben, dass sie sagen, sie haben beschlossen, dass die Gnade in deinem Leben siegt, weil Jesus der ist, der uns das vorgelebt hat. Das ist Glaube, der lernt, in die richtige Richtung zu schauen, wie der Pastor, der an seinem Dienst verzweifelt ist, Spaltung, Rückgang, persönliche Erschöpfung, und sagt, irgendwann habe ich aufgehört, ständig auf die Lage zu schauen, das hat mich so geärgert, dass ich regelmäßig wieder angefangen habe, morgens, er hat es eine Zeit lang nicht getan, auf Gott zu schauen, von Gott her die Situation zu betrachten. Er hat gesagt, deshalb wurde nicht alles gut, aber es hat mir wieder einen Standpunkt gegeben. Ich wusste wieder, wer ich bin und wer mein Herr ist. Und das ist wichtig. Das Zweite, wenn du einmal weitermachst, die Gegenwart, der König regiert jetzt. Wir Christen bekennen ja, Jesus als Menschensohn wurde alle Macht gegeben, alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen dienen ihm. Das steht im Präsens, der König dient, regiert jetzt. Also etwas, was wir im Moment erleben sollen und was im Moment möglich ist. Martin Luther hat es so beschrieben, die Himmelfahrt ist der Triumphzug Christi, er hat den Teufel besiegt, den Tod überwinden und sitzt nun zur Rechten Gottes, nicht als stummer Zuschauer, sondern als einer, der durch sein Wort und seinen Geist die Welt regiert. Und das müssen wir Christen irgendwie glauben, das ist nicht nur abstrakte Theologie, das ist eigentlich die konkreteste Aussage, die man über die Wirklichkeit machen kann, auch wenn es gar nicht so erscheint, dass es einen gibt, der im Himmel sitzt und jetzt regiert, auch wenn man das manchmal nicht glaubt. Auch wenn ich manchmal mir die Frage stelle, warum sieht es dann so anders aus? Warum gibt es so viel Krieg, so viel Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Krankheit? Warum ist vieles so kaputt? Manche kommen zum Schluss, wie es ein Ray Stedman erlebt hat. Das ist ein amerikanischer Pastor, der relativ bekannt in den USA ist. Der war mal zur Bibelkonferenz in England und sollte dort Bibelabende halten. Und man sollte singen und dann sollte das Lied gesungen werden, wenn du einmal weiterklickst. Das Lied sollte heißen, Gott regiert, Gott reigns. Und er hat auf das Liedblatt geguckt und musste erst schmunzeln, hat dann laut losgelacht, weil einer hat sich vertippt. Wenn du meinst, er hat dann geschrieben, einmal weiterklicken. Gott resigns. Gott tritt zurück. Und das fand er so witzig, wo man sagen kann, Freunde, das ist nicht so. Unser Gott ist nicht zurückgetreten. Ihr habt manchmal den Eindruck, aber der regiert. Ein Buchstabe macht den Unterschied. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied. Unser Gott regiert. Und er konnte dann darüber predigen, dass Gott für immer und ewig der Herr ist, sein Reich wird ewig. Das ist das Schwierige für uns als Christen. Wir nennen das im Neuen Testament, oder die Theologen nennen das dieses schon noch nicht. Dass Jesus schon König ist, aber noch nicht in Vollendung, so wie es mal sein wird. Und diese Spannung ist manchmal schwer auszuhalten. Der König ist schon gesalbt, er ist vorbereitet, er regiert auch schon, aber in vollem Umfang ist es dann erst, wenn er wiederkommt, wenn seine Herrschaft für alle sichtbar wird. Denkt an das Schachbild, an das Bild von dem Schachmatt. Ein Zug fehlt noch. Und wir betrachten die Welt immer von dem Zug, der jetzt ist. Und das ist nicht der letzte Zug. Es kommt noch was. Gott macht den letzten Zug, Gott hat das letzte Wort. Auch wenn die Geschichte noch weitergeht, das Ergebnis steht fest, und zwar zugunsten Gottes. Wir dürfen also heute schon unter dieser Herrschaft leben und uns an Gott festmachen. Und Jesus als Herr des Lebens will auch mein persönlicher Herr sein. Und der will den Takt angeben, nicht das, was die Könige entscheiden, wird am Ende zählen. Auch Martin Luther, der hat das so formuliert, das fand ich ganz schön. Es mögen Könige, Fürsten und Herren Rat halten, alles abreden, wie sie wollen. Und dann sagt er kurzum, Gott will sich ihm den Zeiger nicht stellen lassen, er will ihn stellen. Wir sollen ihm nicht sagen, was es geschlagen hat, er will es uns sagen. Darum soll ein jeder seine Sachen Gott befehlen. Also die Uhr wird von Gott gestellt, der lässt sich die Zeit nicht vorgeben und auch nichts befehlen, er regiert jetzt. Und das verändert alles, dass Gott jetzt schon regiert, wenn wir das glauben und wahrnehmen. Das verändert, wie ich bete. Wenn ich weiß, dass Gott jetzt reagiert, dann bete ich nicht verzweifelt, ohne zu wissen, ob meine Gebete irgendwie ankommen. Ich weiß, sie werden gehört. Dann bete ich auch mit Zuversicht, denn ich weiß, wenn ich zu Gott rede, dass Gott das tun will, was seinem Willen entspricht. Dass ich beten darf. Es verändert, wie ich diene. Wenn ich für Jesus unterwegs bin, weiß ich, ich muss nicht die Welt retten. Das hat schon einer getan. Sondern ich darf einfach treu mit ihm unterwegs sein. Und ich muss nicht alles stemmen. Ich muss nicht allmächtig sein, nur das tun, was Jesus mir aufträgt. Es verändert sogar, wie Menschen leiden, wenn wir glauben, dass Jesus regiert. Denn wir wissen, dass Angst, Krankheit und Tod nicht das letzte Wort haben. Eine Frau, die erkrankt war, sagte, ich habe irgendwann aufgehört zu kämpfen, als ob ich selbst die Situation retten müsste. Schaut mal, wie viele Menschen, die krank sind, versuchen, alles Mögliche zu tun, um aus der Situation rauszukommen. Natürlich soll man Dinge in Anspruch nehmen, aber sie meinte, sie müsste sich selber retten, bis sie irgendwann gesagt hat, irgendwann habe ich gesagt, Herr, du sitzt auf dem Thron, kümmere du dich. Und das hat sie entlastet, dass sie weiß, ich muss mich nicht selber gesund machen, ich darf mich einfach Gott anvertrauen. Und glaub mir, das macht einen großen Unterschied. Das verändert auch, wie wir Gemeinde bauen. Wenn wir glauben, dass Jesus regiert, dann sind für uns in erster Linie wichtig, welche Programme es gibt, wie groß eine Gemeinde ist. Dann lebt die Kirche nicht von ihren Möglichkeiten, sondern von der Größe ihres Gottes. Die Frage an dich und mich, gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem du die Herrschaft Gott nicht anvertraut hast, den du für dich behalten hast, weil du vielleicht Gott nicht zutraust, dass er damit umgehen kann? Eins kann ich dir sagen, Gott ist mit partieller Übereignung unseres Lebens, das ist ihm zu wenig. Der will nicht einen Bereich unseres Lebens, er will uns ganz. Dass wir ihm alles hinhalten und sagen, du darfst der Herr sein in meinem ganzen Leben. Himmelfahrt ist eine Einladung, Jesus die Regentschaft ganz zu übergeben. Das Letzte, das Dritte, die Zukunft, der König kommt wieder. Schaut euch diese Weltreiche an, diese Tiere, von denen Daniel gesprochen hat. Babylon gibt es schon lange nicht mehr. Man kann im Museum in Berlin noch diesen Pergamonaltar sich anschauen oder solche Dinge, die übrig geblieben sind, die Mauer. Das kann man da angucken, aber Babylon ist weg. Persien, das ehemalige große persische Reich, Iran zerfleischt sich selber. Man kann manchmal nur mit den Menschen mitleiden, denen es so schlimm dort geht in dem Land. Griechenland gibt es noch, aber nicht mehr in der Bedeutung, die es mal gehabt hat. Rom, es gibt natürlich noch Italien, aber es beherrscht schon lange nicht mehr die Welt. Selbst nicht mehr den Fußball, das war mal eine Zeit lang noch so. Das ist jetzt eher in Spanien, aber ist egal. All diese Reiche sind kaputt. Die Zukunft wird auch zeigen, die Macht des Klassenkampfes, eigentlich ist der Kommunismus eigentlich auch schon erledigt. Manche wissen es noch nicht, aber die Zeit des Kommunismus ist zu Ende. Und wisst ihr, auch die Zeit des Kapitalismus wird irgendwann zu Ende gehen. Die andere Seite, die keine Grenzen kennt, wo sagt, der freie Markt darf alles. Auch das wird nicht überleben. Und nochmal, diese Mächtigen der Welt, von der ich gesprochen habe, die sich aufblasen und so groß machen, in ein paar Jahren wird die kein Mensch mehr kennen. Geht mal 100, 200 Jahre weiter, dann sind die unbekannt oder man schüttelt manchmal nur noch über den Kopf, dass die tatsächlich gegeben hat und solche Sachen gemacht haben. All das ist unbedeutend. Aber eines bleibt, das Reich des Menschensohnes, weil das hat Zukunft, das in der Vergangenheit gegründet, jetzt aktiv und bleibt bis in die ewige Zukunft. Das wird nie zu Ende gehen. Das hat kein Ablaufdatum. Der König bleibt immer gleich. Der ändert sich nicht. Was in der Himmelfahrt verborgen begann, wird bei der Wiederkunft dann sichtbar werden. Interessanterweise Offenbarung 1, Vers 7, da sagt Jesus, seht, und jetzt schon wieder, er kommt mit den Wolken, alle Augen werden ihn sehen. Das greift Daniel 7 auf und es vollendet sich dann, wenn Jesus wiederkommt, auch mit den Wolken und dann zum letzten Gericht erscheint. Dann wird auch der Teufel seinen angemaßten Machtanspruch aufgeben müssen und dann wird Jesus in Gänze als König eingesetzt. Also das letzte Wort haben nicht die Umstände, in der du lebst, nicht die Politik, die dich beeinflusst, nicht dein Versagen, nicht all die anderen Dinge, die das Leben schwer machen. Das letzte Wort wird hier gesagt, hat Christus. Und das müssen wir wirklich glauben. Das verändert, wie wir als Christen leben. Ich habe schon mal erzählt von William Wilberforce, ein Engländer, der war Parlamentarier und Ziel seines Lebens war, die Sklaverei abzuschaffen. Über Jahrzehnte hat er immer wieder versucht, das damals in England auf die Agenda zu bringen und er hat viel Gegenwind bekommen, leider aber auch von Christen. Und er ist gestorben und dann seit 3 Tagen war das dann eingerichtet. Ich war ein bisschen durcheinander. Also er hat es gerade noch erlebt, dass dieses Gesetz abgeschafft wurde, dass Menschen gleichberechtigt werden, dass Sklaverei abgeschafft wird. Was hat ihn getragen? Der Glaube daran, dass es ein ewiges Reich gibt, einen gerechten Gott, der uns auch jetzt auffordert, einzutreten für Gerechtigkeit, mit Unrecht nicht zufrieden zu sein. Menschen, die an den Himmel glauben, sind nicht die, die nichts machen, sondern die, die den Mut haben, sich einzusetzen für Aufgaben, die Gott ihnen zeigt. Bei ihm war es das. Und ich möchte Mut machen, als Glaubender, wir haben manchmal den Eindruck, die Gemeinde ist ein sinkendes Schiff und manche Gemeinden werden auch sinken. Das hat man nicht im Griff. Aber die Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu Christi, die wird nicht untergehen, weil ihr Herr bleibt. Vielleicht wird sie in Europa zurückgehen, aber in anderen Ländern der Welt erleben wir, dass Gemeinden wachsen. Viele Gemeinden gegründet werden, Menschen zum Glauben kommen. Da stellt an uns die Anfrage, warum es bei uns nicht so ist. Das liegt nicht an Gott. Wahrscheinlich liegt es an uns, an unserer Theologie oder an unserer Selbstzufriedenheit. Aber glaube, dass du bist nicht auf einem sinkenden Schiff. Wenn du an Christus glaubst, du bist nicht von gestern, auch wenn Menschen dir das sagen, sondern bist auf der Seite, die am Ende übrig bleiben wird, die am Ende auf der Siegerseite stehen wird, wenn sie mit Jesus unterwegs ist. Und das Schöne ist, dass wir Anrecht haben, eines Tages in diesem Reich dabei zu sein. Paulus schreibt es in Philipper 3, Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Das ist unsere Identität, ein Teil unserer Identität. Wir sind Kinder Gottes und haben unseren Platz im Himmel. Da gehören wir hin. Hier sind wir nur Gäste, auch wenn es hier schön ist und man hier auch schön sein kann. Aber die eigentliche Heimat kommt noch. Wir sind noch unterwegs, auf der Reise. Das hat Konsequenzen darauf, wie wir leben. Es befreit mich von der Angst, dass ich irgendwann nicht mehr da bin. Guck mal, Menschen, die an nichts glauben, eine ihrer größten Ängste, was ist, wenn ich tot bin? Manche sind dann so trocken und sagen, dann ist aus. Das sei ihnen gelassen, das ist ihre Überzeugung, die kann man nicht nehmen. Aber viele Menschen sind innerlich unruhig und fragen sich, was wird sein, wenn ich tot bin? Lebe ich dann noch? Wird es weitergehen? Was kommt dann? Und Christen müssen diese Angst nicht haben, weil wir wissen, wir werden bei Jesus sein. Das finde ich so befreiend, diese Zusage. Das Zweite, es gibt uns auch einen Auftrag, wenn wir wissen, dass wir zu Jesus gehen werden, dass wir eine Hoffnung haben. Wisst ihr, Jesus hat die Jünger nicht zurückgelassen, dass sie in den Himmel starren und jetzt warten, bis Jesus kommt, sondern er hat ihnen gesagt, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir alle kennen das, am Anfang heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Du und ich, wir dürfen Zeugen der Geschichte Jesu sein. Wir dürfen anderen sagen, dass wir einen König haben, ist ein guter König, der lebt, der gibt mir Zukunft und Hoffnung und das ist schön. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, das wird so deutlich, dass wir in Jesus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles in der Hand von Jesus liegt. Himmelfahrt versichert dir und mir, die Thronfrage ist entschieden, der König ist schon da, der König regiert auch jetzt und unsichtbar, aber real und in der Zukunft wird er sich uns ganz offenbaren. Wir sehen nochmal zum Schluss das Bild vom Anfang. Denk an diesen Satz, er hat noch einen Zug, der König. Jesus hat noch einen Zug auch in deinem Leben. Der hat noch einen Zug, was deine Finanzen angeht. Der hat noch einen Zug, was deine Ehe anbetrifft. Er hat noch einen Zug, was deine Kinder umfasst. Er hat noch einen Zug, was die Zukunft unserer Gemeinde angeht, unserer Stadt, unserer Welt. Jesus hat noch einen Zug und er hat das letzte Wort. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du das letzte Wort hast, dass er diese Vision, die Daniel hat, das so deutlich macht. Der Menschensohn ist ganz anders als die Reiche dieser Welt. Er kommt vom Himmel, er ist mit Gott auf einer Stufe und es ist ein König, der uns mit Gnade begegnet, der Menschen sogar dient. Wo gibt es denn sowas? Und da kann man nur staunen und dich loben und preisen. Und ich danke dir, Herr, dass das unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und die Zukunft umfasst. Unser ganzes Leben ist in deiner Hand. Danke, dass wir heute daran erinnert werden, dass du König bist, dass du regierst, auch gegen den Anschein, auch gegen all das, was wir manchmal erleben. Hilf uns, dass wir nicht auf der Erde nur den Blick behalten, sondern auch ab und zu so einen Blick in den Himmel werfen dürfen, wie Stephanus, der sieht, im Himmel wird das andere ganz anders, wird alles ganz anders beurteilt und sieht auch vollkommen anders aus. Und Himmelfahrt ist so ein kleiner Blick in den Himmel. Danke, Herr, dass wir das heute tun dürfen, dass du uns das zusagst, dass du den letzten Zug machst in unserem Leben und das letzte Wort hast, nicht irgendjemand anders, sondern du. Und dass der Sieg schon feststeht, dass du der bist, der am Ende ja, der Sieger ist. Und deshalb wollen wir dich loben und preisen und dir danken und diesen Tag auch ja, so gestalten oder in dieser Gesinnung in diesen Tag gehen. Hilf uns dabei und gib uns ja, einen schönen Feiertag, ein gutes Miteinander und diese Zuversicht, dass du Herr bist über alles. Amen.